Da wurde der ZK schon etwas ungeduldig. Er hatte sich gewünscht, dass diese alte Frau etwas über Skanderbeg und seine Bedeutung für Albanien und Europa sagte, aber da schloss sie schon mit den Worten: Im Namen von Petrus und Andreas und unserem Herrn Jesus Christus. Ja, ja, sagte der ZK und deutete, sie solle endlich die Flasche werfen, und sie, erschrocken, ließ sie einfach los, gab ihr keinen Schwung, verkürzte sogar ihren Schwung dadurch, dass sie sich vorbeugte und die Flasche einfach losließ, und die Flasche schwang zwar zum Schiffsbug hin, aber zerbrach nicht, drohte unversehrt vor dem Schiff zu taumeln. Der Polizeichef Endrit erkannte die drohende Katastrophe am schnellsten. So betrunken konnte er gar nicht sein, dass dieser Waffennarr nicht mit seiner Dienstpistole eine Dom Perignon Magnum-Flasche aus 7 oder 8 Metern treffen würde. Sie zersplitterte. Das Volk auf dem Pier hatte den Schuss, so es ihn überhaupt gehört, als begleitenden Böller aufgefasst und brach in Jubel aus. Der ZK applaudierte mit anerkennendem und dankbarem Blick auf Endrit, der es unterließ, über den Lauf seiner Waffe zu blasen, sondern sie sofort verschwinden ließ. Er hielt es für möglich, dass diese vollkommen weltfremde alte Frau in ihrem blau-weißen, um ihren Körper gewickelten Leintuch den Pulverrauch für Weihrauch hielt, so selig, wie sie lächelte. Endrit betrachtete angewidert ihren Damenbart, und er fragte sich, ob sexuelle Enthaltsamkeit zu dem dritten Geschlecht führte, von dem neuerdings immer die Rede war. Aber was kümmerte ihn das? Er wartete darauf, dass die Magnumflasche geöffnet wurde, die hinter ihnen in einem Eiskübel steckte und mit der jetzt auf die Schiffstaufe angestoßen werden sollte. Das also versäumte Leon Kongoli, aber er versäumte auch den Moment, als seine Tochter Baja an Bord ging. Doris hatte noch keine Hafengebäude, in denen Kreuzfahrtpassagiere einchecken konnten. Für diesen Anlass war ein großes Zelt aufgebaut worden. Nun wollten die Zaungäste natürlich sehen, wie die großen Limousinen vorfuhren und die Zelebritäten ausstiegen. Dazu mussten sie aber hinter der Absperrung, die aus primitiven Bauzäunen bestand, ganz vorn auf der Höhe der Zufahrt zum Zelt stehen. Dann aber wollten sie natürlich auch sehen, wie die VIPs auf der anderen Seite des Zelts herauskamen und über den roten Teppich zur Gangway schritten. Dazu mussten sie an der Breitseite des Zelts entlang wieder auf die andere Seite. Deshalb kam es hinter den Zäunen zu einem Hin- und Hergeschiebe, das immer bedrohlicher wurde, je mehr die Masse der Zuschauer anschwoll. Die Journalisten standen nicht hinter den Bauzäunen, sondern davor, allerdings hinter einer Kordel entlang des roten Teppichs. Sie streckten ihre Mikrofone mit langen Armen den vorbei defilierenden, lächelnden, für Fotos innehaltenden Staatenführern entgegen, plärrten ihre Fragen, ein Geschrei, eine Hektik, wenige blieben stehen, die deutsche Kanzlerin aus Pflichtgefühl, der österreichische Außenminister aus Selbstgefühl, so formulierte es der Korrespondent eines deutschen Magazins. Sie sahen keine Veranlassung, das war bloß ein Schaulaufen. Sie lächelten in die Kameras und eilten auf das Schiff, und sie wussten, dort warteten akkreditierte Journalisten. Das alles versäumte Leon Kongoli. Er hatte den Verkehr unterschätzt, der sich auf dem Weg zum Hafen staute, dann die Kontrollen, ein Flaschenhals, wo eine breite Phalanx von Menschen nur einer nach dem anderen durchkam, weil auf Waffen kontrolliert wurde. Leon Kongoli verlor die Geduld. Er versuchte, sich vorzudrängen, schrie: »Meine Tochter ist Ehrengast auf dem Schiff, ich muss...« Er wurde nur noch weiter zurückgedrängt, schließlich abgemahnt und besonders gründlich untersucht. Als er endlich am Pier angelangt war, sah er nur Köpfe, winkende Hände, eine wogende Masse, in der viele immer noch versuchten, eine bessere Position zu erobern, weiter vorn oder in einem besseren Winkel. Manche fielen und schrien, aber alles jubelte, und ganz weit vorne sah er das Schiff, hoch aufragend. Er sah, dass Menschen dicht gedrängt an der Reling standen und winkten. Sehr klein sahen sie aus dieser Entfernung aus. Natürlich konnte er seine Tochter dort oben nicht erkennen, vielleicht war sie noch gar nicht an Bord. Er musste näher herankommen an die Stelle, wo die Passagiere vom Check-in-Zelt über den roten Teppich zur Gangway gingen. Da gingen ja immer noch welche. Er drängte, versuchte, sich Platz zu schaffen. Er hatte seinerzeit den Titanic-Film mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet gesehen, und jetzt erinnerte ihn die Situation frappant an die entsprechende Anfangsszene des Films. Also nicht die erste Szene mit den Robotern, die zum versunkenen Wrack hinuntertauchen, sondern eben die Szene des Einschiffens, die wichtigen Passagiere, das hysterische, gaffende Volk, die Hektik, die allgemeine Erregung, und er hatte plötzlich das Gefühl, in einen Katastrophenfilm geraten zu sein, aber in echt. Er bekam Panik. Das wird nicht gut gehen. Es wird etwas Schreckliches passieren, das wusste er jetzt. Das kündigte sich in dieser Szene an, in der alle so euphorisch jubelten, damit später die Tragödie umso größer ist. So war das Drehbuch, und so schien es ihm jetzt wirklich. Und er schrie, er wollte seiner Tochter zuschreien, »Geh nicht an Bord, bleib da!«